um mich einfach in meinen Tag zu entlasten, die Produktivität zu steigern und anzufangen, Themen einfach nicht mehr händisch machen zu müssen. So, und wenn ich mir das zergliedere, also gerade so große Prozessstrecken zergliedere, dann würde ich einfach unterstellen, dass in den Kern- und Supportprozessen von Unternehmen, dass ich da in jedem Prozess Schritte finde, bei dem sich eine Automatisierung nicht nur inhaltlich, sondern sogar wirtschaftlich lohnt.
Und spätestens mit dem Durchbruch von ChatGPT sollte jedem klar sein, dass eines dieser Tools, mit dem man Prozesse automatisieren kann, auch KI ist. Aber eben nicht nur KI. Und um besser zu verstehen, welche Fragen man sich stellen sollte, wenn man in einem Handelsbetrieb eine solche Technologie einführt, habe ich mit einem Experten gesprochen. Felix Brossmann von SCUD beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Automatisierung und begleitet aktuell ein sehr, sehr spannendes Projekt bei der Einführung von KI in einem Riesenkonzern. Damit widmen wir uns im Handel Digital Podcast einem Thema aus dem Handel. Wenn es Themen gibt, die wir bisher noch nicht besprochen haben oder Sie über etwas Spezielles selbst reden wollen, schreiben Sie uns gerne per WhatsApp. Sie finden den Kontakt in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Episode.
Handel Digital.
Wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Felix Brossmann. Ich bin Direktor für Künstliche Intelligenz und allgemeine Automatisierungstechnologien bei der SCUD AG. Wir bei der SCUD sind eine mittelständische, würde ich sagen, Unternehmensberatung mit Sitz in Frankfurt am Main. Vor 6 Jahren gegründet, und zwar mit dem ehrenden Ziel, Unternehmen und Behörden so zu beraten, dass am Ende von so einem Beratungsmandat ein echter und wirklich griffiger Mehrwert für die Kunden entsteht und sie mit unseren Beratungsergebnissen auch tatsächlich was anfangen können.
Wie lange machst du das schon, dich mit KI und AI beschäftigen? In der Öffentlichkeit ist das ja seit 2022, 2023 ein Thema. Bist du da schon länger dabei?
Ja, durchaus. Ich habe mittlerweile meinen LinkedIn-Header in AI-Dino geändert. Ich beschäftige mich seit 2017 ungefähr mit dem Thema. Automatisierung noch länger. Das Thema KI hat bei mir begonnen mit Einführungs- und Crashkursen rund um die Frage, wie kann ich Daten labeln und wie kriege ich einen Machine Learning-Algorithmus dann dazu, sinnvolle Ergebnisse zu produzieren. Also insoweit, wenn man auf dieses Jahr schaut, durchaus ein KI-Dino, ja.
Ja, als KI-Dino redest du wahrscheinlich auch noch mit über das Thema, über das momentan alle reden oder zumindest die letzten 6 Monate intensiv geredet haben. Schlagwort ChatGPT. Denkst du, dass das zwar ein wichtiger Schritt ist, das weiß ich aus Vorgesprächen auch, aber sieht es aus, sollte man sich jetzt unbedingt mit KI beschäftigen oder damit, was KI macht, nämlich eigentlich mit der Frage nach Automation?
Das stellst du gefühlt die wichtigste Frage direkt zum Entree. Lass mich da ein klein bisschen ausholen. Ich darf beruflich die Einführung von innovativen Technologien schon seit tatsächlich Jahrzehnten, kann man sagen, begleiten. Das hat begonnen bei mir in grauer Vorzeit im ersten Karriereweg bei der Bundeswehr. Ich war für viele Jahre Offizier in den Streitkräften und habe da unter anderem das damalige Hype-Thema SAP und ERP-Implementierung mit begleiten dürfen. Etwas später kam die Frage Blockchain und was man darüber alles machen kann. Und am Ende ist es bei allen Hype-Themen der letzten 15 Jahren so gewesen, dass sie nicht zum Fliegen kamen, wenn man Technologie um der Technologie willen eingesetzt hat. Das ist jetzt auch egal, welches der benannten Themen mich da angeschaut hat. Am Ende ging es immer nur dann mit Erfolg einher, wenn man Probleme gelöst hat. Und das ist mein Petitum bei all dem Hype rund um ChatGPT und künstliche Intelligenz und Co. Bitte, bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darüber nachdenken, was will ich denn und wo kann ich denn mit Technologie echte Probleme lösen? Und der erste Schritt dahin ist, glaube ich, zu verstehen, welche Probleme ich habe.
Mir fällt dazu immer die Hammer-Analogie ein. Kennst du die?
Kenne ich absolut, nutze ich auch sehr, sehr gern.
Die, die ich noch nicht kenne, die geht ungefähr so. Mit dem Hammer will man ja eigentlich gar keinen Nagel in die Wand schlagen, sondern man möchte damit sogar ein Bild aufhängen. Das heißt, der Zweck, wenn man den hinterfragt, kann man natürlich auch gucken, welche anderen Möglichkeiten hätte ich denn noch, um ein Bild aufzuhängen. Und da kommt man auf sowas wie zum Beispiel ein Klebestrip. Also es gibt noch mehr Möglichkeiten, um ein und das gleiche Problem zu lösen. Und deswegen sollte man auch diesen Abstraktionsschritt einfach mal gehen und zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Und ist KI nicht irgendwie nur ein Weg zur Automation? Und ist der wirklich immer sinnvoll? Wir hatten ein ziemlich gutes Beispiel aus dem Bereich der Computer Vision. Da ging es um die Aufbereitung von Secondhand-Waren. Und wenn man zum Beispiel ein Puzzle verkauft, könnte man natürlich auch Computer Vision einsetzen. Man hat 1000 Teile, werden 1000 Teile von der KI gezählt. Aber man kann natürlich auch einfach eine Waage verwenden und gucken, was wiegt so ein Puzzleteil und was wiegen dann 1000 Puzzleteile. Und so kann man das genauso machen, über einen ganz anderen Weg und viel leichter und sehr zuverlässig. Das wäre zum Beispiel auch genauso, wenn man einfach anfängt, nach Lösungen zu suchen, unabhängig davon erstmal, was gerade technisch vogue ist. Du bist jetzt auch nicht nur KI-Dino, sondern du bist ja auch quasi ganz vorne an der Front dabei und berätst. Gibt es deiner Meinung nach innovative Einsatzmöglichkeiten, gerade im Bereich des Handels, die auf das eingreifen oder in das eingreifen, was man traditionell so als Einkaufserlebnis beschreiben würde?
Ja, also die Erfahrung selber während des Einkaufs hat sich ja schon in den letzten 5 Jahren, glaube ich, ganz massiv gewandelt, insbesondere im Online-Einkauf. Ein Stichwort sind einfach personalisierte Einkaufserlebnisse. Das, was früher der oder die Beraterin gemacht hat im Ladengeschäft, kann ich heutzutage gerade online durch personalisierte Produktempfehlungen, personalisierte Angebote, ja, letztlich persönliches Gestalten und sehr zielgerichtet auch Verkauf gestalten und gleichzeitig, wie ich zumindest finde, auch für die Kunden einen echten Mehrwert stiften. Denn ich gehöre zu dieser Kundschaft, die sich da durchaus angesprochen fühlt und die auch diese Tipps und Empfehlungen auch durchaus wahr und ernst nimmt, auch wenn das manchmal nerven kann. Ich glaube, dass so ein personalisiertes Einkaufserlebnis auch raus aus der virtuellen, rein in die analoge Welt gehen wird. Aber da kommen wir vielleicht später noch mal ein bisschen dazu. Da gibt es noch ein paar mehr Themen, die ich total spannend finde. Tatsächlich gestern Abend erst bei mir auf der Couch ausprobiert. Das ist das ganze Thema Augmented Reality und all das, was sich darum jetzt entwickelt. Und ich würde gar nicht so weit gehen, jetzt den Begriff Metaverse und Co. zu bemühen, sondern eine sehr einfache Funktion, die beim Platzhirsch Amazon jetzt offensichtlich implementiert ist für Mobilfunknutzer oder Telefonnutzer. Das virtuelle Stellen von Gegenständen in den Raum. In dem Fall bei mir ging es jetzt um einen Fernseher. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie der sich dann im Raum dann darstellt, indem ich einfach in der App auf Anzeigen geklickt habe. Der Raum wurde kurz ausgemessen und dann konnte ich den virtuell platzieren. Also das wird definitiv die Art und Weise, wie Einkaufserlebnisse stattfinden, massiv verändern. Und auch hier das Thema Kleidungsanprobe, das Thema, wie wirkt etwas an mir, das wird für einen Umschwung dieses ganzen Erlebnisses, wird das einfach dienen. Ja. Vielleicht noch ein paar profanere Punkte. Ich sehe, dass immer mehr Kassensysteme automatisiert dargestellt werden, mal mit gutem, mal mit nicht so gutem Erfolg, aber tatsächlich, wenn es gut funktioniert, ist es ein schönes Erlebnis, das auch nichts mehr mit dem traditionellen Einkaufen zu tun hat, sondern man geht eben durch die entsprechenden Schleusen durch, die Waren werden automatisiert erfasst und ich brauche das im Zweifel gar nicht mehr aus dem Einkaufswagen rausnehmen. Das ist gerade hier oben in Hamburg, ich wohne in der Nähe von Hamburg, gibt es ein oder andere sehr innovative Ladengeschäft, bei dem man sich das auch mal live anschauen kann. Und ein letzter Punkt vielleicht noch, ich finde, dass das Thema Chatbots sich extrem verändert hat und dass auch das Einkaufserlebnis durchaus positiv aufgewertet hat. Jetzt vor allem klar für das Thema Online-Einkauf. Aber da, wo die letzten 5 bis 10 Jahre ich das eher gemieden habe, auf so ein Chatbot drauf zu klicken, weil einfach die Antwortmöglichkeiten viel zu eingeschränkt waren, ist das seit dem Durchbruch von generativer KI durchaus ein anderer Schnack. Man kann mit den Antworten nicht nur was anfangen, sondern diese neuen Chatbots 2.0, 3.0, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, die helfen einem wirklich weiter und die können Kundenanfragen auch tatsächlich echt gut beantworten.
Auf dem Hessischen Innovationskongress, da gab es einen Roboter, der war in einem Kasten drin und mit dem konnte man über Sprache interagieren. Und dann kann man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Etwa wenn ein Ladenbesucher in einem großen Baumarkt ist und eine Schraube sucht. Weil dann muss er nicht irgendwie jemanden suchen, der ihm das erklärt, was vielleicht auch ein bisschen missverständlich ist, sondern er könnte dann tatsächlich jemanden fragen, per Sprache, ganz einfach, und würde sofort die richtige Antwort erhalten. Das heißt, es gäbe auch so die Möglichkeit, Service Points einzurichten. Und auch da sieht man irgendwie, wie die Kanäle immer weiter verschmelzen, auch gerade gegen oder durch solche Technologien wie künstliche Intelligenz. Du hast AR genannt, du hast Personalisierungsmöglichkeiten und so weiter genannt. Inwiefern spielt denn da überhaupt KI eine Rolle?
Also beim Thema Fangen wir mal vorne an beim Thema Augmented Reality. Spielt es insoweit eine Rolle, als dass gerade die Positionierung im Raum und auch das Adaptieren auf das Bild, was ich sehe, ohne künstliche Intelligenz nicht denkbar wäre. Erste und sehr frühe AR-Technologien haben das noch ein bisschen anders gemacht, aber da gibt es tatsächlich sowohl von der Entwicklungsseite als auch von der Frage, wie teuer ist es, so eine Lösung zu implementieren, gibt es Quantensprünge jetzt schon, und da erwarte ich auch in den nächsten 2 bis 5 Jahren, dass das, man sagt es so schön, Commodity wird. Also das wird einfach gang und gäbe sein, dass solche Anwendungen für sehr, sehr kleines Geld auch für kleine und Kleinstunternehmen zur Verfügung stehen und man sich einfach dem bedienen kann. Und das ist geschuldet den technologischen Durchbrüchen rund um den Bereich künstliche Intelligenz. Personalisierte Einkaufserlebnisse, da würde ich sagen, so Recommender-Systeme, also sprich die Frage, was bekomme ich für Waren empfohlen, das geht auch nur durch den Einsatz von KI-Systemen in der Güte. Das geht aber auch technologisch ein bisschen hemdsärmeliger. Also da brauche ich jetzt nicht unbedingt den großen neuen super Chatbot, und da brauche ich auch nicht ChatGPT dafür. Das geht auch eher traditionell, aber auch da kommen klassischere KI-Verfahren zum Einsatz. Genau, ich glaube, dass die Erfahrung davon extrem profitiert.
So ein bisschen Next-Level-Personalisierung gibt es auch im Online-Shop mittlerweile, weil es Tools gibt, die aufgrund des Nutzerverhaltens psychologische Profile anlegen, und dann hat man so 3, 4, 5 Profile angelegt. Da wird man dann einkategorisiert, und je nachdem, zu welcher Kategorie man als User gezählt wird, sieht man andere Texte. Und das kann dann sowas sein wie, okay, ich glaube zu meinen, dass die Person mir gegenüber ist jemand Dominantes, Aktives, und dann wird der Text einfach quasi auf aktiv und dominant getrimmt. Und das ist natürlich auch was früher eine sehr gute Verkäuferin und sehr guten Verkäufer ausgemacht hat, der gemerkt hat, okay, wenn ich den Lead schließen will, wenn ich wirklich jetzt den Deal machen möchte, dann muss ich mich in den anderen hineinversetzen und auf eine ganz empathische Art und Weise dem das Produkt, dem die Leistung oder dem den After Sales oder sonst irgendwas nahebringen. Und dann in dem Moment kann man auch entkoppeln, was man eigentlich quasi mit dem Produkt und dem Preis macht, so dass man sagen kann, okay, man zahlt mehr dafür, weil man eben dieses einzigartige Einkaufserlebnis hat. Man darf nicht vergessen, dass ganz viele Kundinnen und Kunden sagen, wenn man sie fragt, warum gehen sie denn einkaufen im Laden, das ist die Beratung. Und da zahlt man mehr, aber das ist dann quasi, man ist bereit, das zu zahlen, um eben diese Leistung zu erhalten. Und man hat einen sehr, sehr großen Preisdruck im E-Commerce, und vielleicht kann man den auch genau durch solche sehr, sehr guten Lösungen, die das Einkaufserlebnis besser machen, auch quasi wieder entkoppeln, dass man sagt, naja, ich kann diesen Preiskampf will und da kann ich gar nicht mitgehen, aber ich kann ein sehr, sehr gutes Einkaufserlebnis bieten, sodass die Kundinnen und Kunden sagen, auf diese Erfahrung habe ich viel mehr Lust, als mir irgendeine Liste durchzuklicken und nach dem günstigsten Angebot zu suchen.
Absolut. Ich glaube, gerade, also was gute Verkäuferinnen und Verkäufer auch in der Vergangenheit neben den Punkten, die du zu Recht benannt hast, auch noch ausgezeichnet hat, ist einfach Upselling-Potenziale zu erkennen. Ja. Und zwar wirklich persönlich zutreffende Upselling-Potenziale und das im Zweifel auch im Dialog herausarbeiten zu können. Das war bis dato, war das noch nicht möglich mit den klassischen Chatbots. Warum nicht? Weil die zwar Sprache verstanden haben, aber in ihren Antworten eingeschränkt waren. Und man merkt jetzt immer mehr, dass die Interaktionsfähigkeit massiv zunimmt und dass genau solche Spezialanwendungen wie die Frage nach, hey, wenn dir die Jacke in grün gefallen hat, wie wär's denn noch mit einer, jetzt bin ich im Mannland leider nicht besonders modeaffin, sagen wir mal beigen Hose dazu, weil die eben super dazu passt. Und der neueste Trend ist auch noch diese Mütze noch mit, jetzt für die kalte Jahreszeit. Also genau solche Interaktionen und die wirklich individualisiert auf die Kunden, das ist keine Zukunftsmusik, das ist technologisch heute schon möglich. Es fehlt jetzt noch, glaube ich, für den nächsten Schritt noch ein bisschen an der Verbreitung, auch von Expertinnen und Experten, die das auch begleiten können, die sowas auch wirklich durchentwickeln können. Da ist also noch viel noch im Fluss, aber das sehe ich sehr, sehr kurzfristig, eher in den nächsten Monaten, denn in den nächsten Jahren, dass solche Produkte mehr und mehr zur Normalität werden, und zwar nicht nur online, sondern, wie du richtigerweise auch gesagt hast, auch im Ladengeschäft vor Ort mit entsprechenden Terminals, Portalen, Robotern, you name it.
Das klingt aber alles ziemlich groß. Also das klingt nach einem riesigen Investitionsstau und vielen Potenzialen an Investitionsmöglichkeiten. Wir wissen aber auch, dass im Handel jetzt gerade auch durch die letzten Krisen, die kamen, und auch durch die aktuelle Situation, Kaufzurückhaltung als Stichwort, die Frage oder der Bedarf da ist nach günstigen Lösungen. Hast du hier Beispiele für Handelsunternehmen oder auch einfach Best Practice, den du dir jetzt als Modell vorstellen könntest, wie KI günstig im Handel eingesetzt werden kann?
Ja, ich glaube, du kennst eine Frage, die ich immer gern stelle bei Vorträgen. Wir haben es ja den einen oder anderen schon teilen können. Ich habe vor, ja, zu Beginn des Jahres habe ich begonnen mit der Frage, wer von Ihnen, also im Publikum, hat denn schon mal ChatGPT genutzt? Da ging damals irgendwie eine Hand hoch. Wenn ich die Frage heute stelle, ist das eigentlich der ganze Raum. Spannenderweise stelle ich fest, wenn ich die Folgefrage stelle, nämlich wer nutzt es täglich? Also wer nutzt KI-Tools wie ChatGPT täglich für die Erleichterung der persönlichen Arbeit, dann sind das immer noch eher so 10-15%, wenn überhaupt. Und ich glaube, dass man sich durchaus annähern kann, indem man die Möglichkeiten, die es dort jetzt gibt, einfach versucht schon mal so ins tagtägliche Doing mit reinzugeben. So, das ist so eine Möglichkeit, ich sag mal so eine Monatslizenz von ChatGPT. Die Pro-Version kostet da, glaube ich, 20 US-Dollar. Da gibt es ein paar andere Punkte, da können wir vielleicht da nochmal drauf eingehen zum Thema Datenschutz und Co. Aber die Möglichkeiten da, Themen auch für kleines Geld zu machen, die sind absolut da. Darüber hinaus gibt es ein paar deutsche Anbieter, wie zum Beispiel aus Hessen stammt Nele AI, die auch rechtssicher ermöglichen, vergleichbare Tools oder in dem Fall sogar das ChatGPT-Modell, was dahinter ist, dann auch einzusetzen. Also das ist meine Empfehlung, sich vor allem mit dem Thema zunächst mal auseinanderzusetzen und sich bei der Vielzahl von Informationsveranstaltungen rund um das Thema generative KI mal zu informieren, welche Anwendungsszenarien es schon für diese Technologie gibt. Und dann gibt es spezialisierte Anbieter, die auch für kleines Geld Themen anbieten. Ich packe da mal rein Content Pepper zum Beispiel, contentpepper.com. Das ist ein Unternehmen, die sind schon seit langem am Markt mit der Idee, Marketing zu automatisieren und ganze Marketingstrecken zu automatisieren. Und da beginnen die Preise, wenn mich nicht alles täuscht, bei irgendwie 199 Euro im Monat. Das ist durchaus, glaube ich, noch erschwinglich. Und was sie machen ist, man kann dann quasi über Personas beginnend sich Marketingkampagnen KI unterstützt generieren lassen und die auch auf verschiedenen Kanälen ausspielen und dann auch entsprechend bewerten, wie das funktioniert. Also es gibt, daneben gibt es noch viele andere Anbieter. Ja, also es gibt viele, viele fertige Produktlösungen, teilweise für komplette Unternehmensbereiche, die durchaus für kleines Geld unmittelbar die Möglichkeit schaffen, Dinge zu automatisieren, für die ich gegebenenfalls sonst keine Zeit habe. Und ganz besonders gilt das für die Produktion von Texten. Ja, das ist mittlerweile echt für einen schlanken Taler zu haben.
Handel Insight. Gleich geht es weiter mit dem Podcast. Wie Sie wissen, wird dieser Podcast für Sie gemacht. Wenn Sie sich ein Thema wünschen oder gerne über Ihre eigene digitale Transformation sprechen möchten, dann schreiben Sie uns einfach an kontakt@handel.digital. Den Kontakt finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Und nun zurück zur Episode.
Handel digital.
Ich habe immer das Gefühl, dass KI genutzt wird. Du hast jetzt gerade gesagt, auf Textproduktion, das ist auch schön und gut und kann auch einen sehr, sehr großen Nutzen haben, wenn man sich ellenlange Verträge irgendwie zusammenfassen kann und dann vielleicht auch da irgendwie auch die Nadel im Heuhaufen relativ schnell findet. Aber das sind ja nicht die drängendsten Problemlagen. Mal da eine Stellenausschreibung machen, mal da ein Post hier, okay. Aber es gibt natürlich ein gigantisches Potenzial in anderen Bereichen. Gibt es da deiner Meinung nach, ich meine als Beratungsunternehmen, wo liegen denn da die Schätze bei Ihren Klienten, die ungeborgen bleiben oft?
Also tatsächlich einen Schritt zurücktretend, wenn wir jetzt nicht darüber sprechen, wo kann ich irgendwie ChatGPT oder KI und Co. einsetzen, sondern wirklich mal mit der Frage kommt, wo kann ich denn Prozesse automatisieren? Da stellen wir fest, dass viele, viele Unternehmen eigentlich mit zwei Fragestellungen schon sehr, sehr viel, ja, Potenziale erkennen können. Die erste, da kann ich direkt Werbung für eine Studie machen, die wir im letzten Jahr lanciert haben, also KI für den Einsatz bei mittelständischen Unternehmen und was es für Hürden gibt und Co. Da gab es einen Punkt eines Studienteilnehmers, den ich total toll fand, nämlich wenn Sie Potenziale für Automatisierung identifizieren wollen, dann schauen Sie einfach mal nach, wo Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entweder an einem chronischen Burnout oder an einem chronischen Bore-out leiden. Und das ist, glaube ich, etwas, was man so generell mitgeben kann. Das sind Bereiche, bei denen ich mit Automatisierung unmittelbar Abhilfe schaffen kann. Und das zweite Thema ist, wo erwarte ich denn in nächster Zeit den größten Abfluss an Fachkräften? Also Stichwort Verrentungswelle, Babyboomer und wo habe ich jetzt ganz konkret Themen, die jetzt zügig entweder schon ein Problem sind oder ein Problem werden? Das bekomme ich viel in Gesprächen mit. Also wo wird es Wissensabfluss geben? Darauf zu schauen und zu gucken, wo besteht Automatisierungspotenzial in den Tätigkeiten dieser einzelnen handelnden Akteure? Also wo kann ich denn ansetzen und sagen, hey, hier habe ich die Möglichkeit, das Wissen durch Automatisierung im Unternehmen zu halten, zum Beispiel. Das ist ein riesengroßes Thema. In beiden Bereichen bietet sich's immer an, Zeiträuber, nenne ich sie mal einfach so, ja, zu identifizieren. Also Tätigkeiten, die lang dauern, die sich extrem oft wiederholen und das Ganze, ohne dass sie irgendwie groß zu einer Wertschöpfung beitragen. So diese Nervtätigkeiten, die irgendwie niemand von uns gerne macht. Also zum Beispiel On- und Offboarding-Prozesse in Unternehmen. Das ist immer wieder das Gleiche, ist extrem viel Handarbeit. Oftmals braucht man irgendwie Stunden, um entsprechende Benutzerkonten und so weiter einzurichten, die heute wegzunehmen. Da gibt es massivstes Entlastungspotenzial. Ich gebe mal ein anderes, das auch für kleinere, mittelgroße interessant ist. Das ist das ganze Thema Buchhaltung, Rechnung, Mahnung, Forderungsüberwachung. Hier brauche ich nicht KI, ja, sondern hier brauche ich eigentlich den Gedanken, dass ich die Tätigkeiten, soweit es irgendwie geht, automatisch durchführe mit einer automatisierten Rechnungserkennung. Das bieten verschiedenste Anbieter, brauche ich jetzt nicht alle nennen, bieten da KI-unterstützte Tools an. Es gibt entsprechende Schnittstellen, die dann auch die Steuerberater direkt mit betanken. Es gibt Möglichkeiten, Bankkonten mit einzubinden und auch so eine Forderungsüberwachung und auch eine Mahnläufe automatisiert anzusteuern. Also da besteht riesengroßes Potenzial im tagtäglichen Doing.
Ich finde, das ist ganz, ganz gut. Du bleibst also quasi genau bei dem, was du gepredigt hast. Man begreift KI als eine Möglichkeit, Dinge zu automatisieren, aber nicht als die absolute Möglichkeit, nur weil es gerade absolut im Trend liegt. Und ich denke, es geht ja gar nicht nur darum, dass Menschen irgendwie aus dem Job rausfallen, sondern dass in dem Moment, wo man die Bullshit-Aufgaben streicht, um dann Fachbegriff, das ist wirklich ein Fachbegriff mittlerweile, von David Graeber geprägt, dass man einfach sagt, okay, was interessiert eigentlich die Gen Z und die Gen Alpha, die ja jetzt kommen werden und den Arbeitsmarkt drängen? Die arbeiten ja nicht weniger, aber die wollen anders arbeiten. Wir wollen sinnstiftend arbeiten. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache für diese jungen Menschen. Und als Unternehmen, glaube ich, ist man da auch deutlich attraktiver, wenn man sagt, naja, bei uns musst du diese Listenpflegetätigkeiten, Standardroutinearbeiten nicht machen, die du machst. Ja, auch meistens sind ja die Menschen die größten Fehlerquellen. Also eine Maschine kann das durchaus viel zuverlässiger machen, weil sie eben nicht ermüdet. Und daher sehe ich da ein ganz, ganz großes Potenzial, dieses Wertschöpfungsversprechen der Digitalisierung auch einzulösen, nämlich den Menschen ein Tool zu geben, um sie wesentlich effizienter zu machen.
Du, das kann ich nur unterstreichen und um vielleicht einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal zwei Schlaglichter mitzugeben, neben dem Buzzword KI. Es gibt Automatisierungstechniken, die sind schon etwas älter. Eines davon nennt sich Robotic Process Automation. Wenn man dann Google mal danach befragt, dann wird man da schon viel zu finden. Das sind letztlich Software-Roboter, die ich so als eine Art virtueller Nutzer auf einem PC installieren kann und der dann menschliche Klicks nachahmt. Also da besteht wirklich enormes Automatisierungspotenzial, was auch sehr schnell zu heben ist, ohne dass ich große Systeme anpassen muss. Und das zweite sind einfach die Automatisierungslösungen, die es jetzt gibt mit den Low-Code-Anbietern, die eben mir komplette Strecken über, in dem Fall dann APIs ermöglichen, wo ich einfach sage, ich habe, keine Ahnung, ne, Lead-Generierung und nehme dann einen HubSpot und das spricht dann wiederum mit meinem Marketing-Tool und so weiter. Also es gibt dutzende Möglichkeiten und mein Gefühl ist ganz einfach immer, dass wir viel zu beschäftigt sind, um mal einen Schritt zurückzugehen und uns die Frage zu stellen, muss das denn so sein, wie wir gerade arbeiten? Ist es denn wirklich notwendig, diese repetitiven, langweiligen, wenig wertschöpfenden Tätigkeiten so zu tun, wie wir sie gerade tun? Haben wir vielleicht schon alle Tools an der Hand? Ja, nutzen wir, keine Ahnung, Microsoft 365 und ich kann mir mit Power Automate schon einzelne Workflows bauen. Ja, vielleicht bezahlen wir das sogar schon. Klammer auf, das passiert sehr oft bei Unternehmen. Klammer zu. Ja, und nutzen es aber einfach gar nicht. Also es muss, ein Wandel da in den Köpfen her, weg von, ich setze Technologie um des Technologies willen ein. Ich habe irgendwie den nächsten tollen goldenen Hammer, der jetzt dann ChatGPT und wie auch immer heißt, hinzu, wo kann ich denn sinnvoll meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten? Wo kann ich Wert schöpfen dadurch, dass ich Möglichkeiten von Automatisierung einfach ergreifen?
Hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir vielleicht so Prozessautomatisierung immer begreifen als End-to-End-Automatisierung, dass wir das vielleicht als so einen absoluten Prozess im Sinn haben. Naja, ich kann dann den gesamten Arbeitsablauf von A bis Z auch automatisieren. Sind wir dazu perfektionistisch oder woran scheitern deutsche Handelsunternehmen, deiner Meinung nach?
Genau daran. Also, das ist die kurze Antwort. Nächste Frage. Nein, Spaß. Wir neigen dazu, immer den riesigen Wurf machen zu wollen. Das ist nicht nur bei Handelsunternehmen so, sondern das ist vielleicht auch eine gesellschaftliche Fragestellung, so ein bisschen schwarz-weiß sehen in diesem Thema. Also entweder ich kann so einen Prozess komplett Ende zu Ende automatisieren und das morgen und mit allen Implikationen, die das hat, oder da geht gar nichts. Und die Wahrheit liegt ja ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Extrem, sondern auf dem anderen. Ich kann schon einzelne Teiltätigkeiten von Prozessen mir hernehmen und da auch teilweise extrem niederschwellige Automatisierungslösungen, meinethalber mit Excel bauen, ja, um mich einfach in meinem Tag zu entlasten, die Produktivität zu steigern und anzufangen, Themen einfach nicht mehr händisch machen zu müssen. So, und wenn ich mir das zergliedere, also gerade so große Prozessstrecken zergliedere, dann würde ich einfach unterstellen, dass in den Kern- und Supportprozessen von Unternehmen, dass ich da in jedem Prozess Schritte finde, bei dem sich eine Automatisierung nicht nur inhaltlich, sondern sogar wirtschaftlich lohnt.
Du hast Automatisierung über Excel angesprochen. Muss man da nicht programmieren können? Also Visual Basics?
Nee, tatsächlich dann Copilot nicht mehr wirklich. Also auch da bestehen Möglichkeiten. Und VBA braucht man ehrlicherweise auch nicht mehr in dem Umfang. Ein Stichwort, das haben wahrscheinlich auch wenige gehört, ist das Thema Power Query. Ja, da braucht man einen gewissen Hang zum Digitalen, aber da gibt es tolle YouTube-Formate, damit kann ich schon Dinge erledigen. Und das Zweite ist ganz einfach das, was ich eingangs sagte, Copilot. Microsoft wird da jetzt oder hat schon für einzelne Unternehmen freigeschaltet, die Möglichkeit, sich Vorschläge dann einfach unterbreiten zu lassen, was man jetzt mit bestimmten Tabellen dann darstellen kann, wie man gegebenenfalls Auswertungen auch schon automatisch dann machen kann. Es lohnt sich absolut, mit diesen Designvorschlägen auch mal da mal mit rumzuspielen und sich anzugucken, ob da nicht vielleicht schon eine Auswertung dabei ist, die ich ansonsten immer irgendwie händisch mit Copy und Paste mir zusammenbauen musste.
Also Business Intelligence leicht gemacht, wenn man so möchte.
Absolut.
Ich empfehle das auch regelmäßig Unternehmen mal zu gucken, was sie für Tools haben und ob sie die jetzt schon richtig nutzen. Gerade Microsoft 365 ist in Deutschland marktdominierend und hat sehr, sehr viele Tools aufgebaut in den letzten Jahren, die man auch sich einfach mal anschauen muss. Also Microsoft geht weit über das hinaus, was man noch vor 5 Jahren als Autonormalnutzer irgendwie mitgekauft hat, sondern heute steckt dahinter Power Automate, man hat Power Query, hast du selbst gesagt, aber auch noch andere Tools und die kommen fast, möchte man sagen, irgendwie täglich dazu und bekommen Updates. Es lohnt sich da mal reinzugucken, was hat man eigentlich im eigenen Werkzeugkasten und kann man nicht schon Autoresponder oder sonst irgendwas auf diesen und jenen Art viel besser lösen.
Ich glaube, was man dabei wissen muss, man bezahlt die Masse davon auch schon mit, nämlich mit seiner Standardlizenz. Ja, also das ist noch nicht mal mit Mehrkosten verbunden.
Der Weg in die Cloud ist dann meistens auch schon direkt mitbezahlt. Also ist eigentlich schon alles bezahlt. Die meisten Unternehmen nutzen es nur nicht, weil sie denken, du hast es vorhin gesagt, dass man keinen Schritt zurücktritt. Ja, man ist so damit beschäftigt zu arbeiten, dass man vergisst, jemanden anzulernen. Ja, und das ist auch so eine Situation. Man hat viel Arbeit auf dem Tisch und dann wird halt quasi einfach das Anlernen nicht richtig durchgeführt. Und deswegen bleibt die Arbeit auf dem Tisch auch immer gleich viel, obwohl man mittlerweile dann mehr Personen ist und die Arbeit aufteilen könnte. Und genauso kann man sich das da vorstellen. Man muss sich halt die Zeit nehmen, das zu bauen. Und aus dem klassischen Change Management weiß man, klar, da siegt am Anfang die Produktivität. Das ist auch normal, wenn man einen Prozess umstellt. Aber das Ziel ist ja dann klar definiert eben, dass man fehleranfällige Prozesse streichen will, aufwendige Prozesse, nervige Prozesse, Prozesse, die wirklich dazu führen, dass die Leute auch keine Lust mehr haben zu arbeiten, will man ja auch vermeiden. Da ist natürlich KI ein super Tool. Jetzt haben wir über zehntausende verschiedene KI-Anwendungen gesprochen. Gibt es irgendeine total unkonventionelle Anwendung? Also irgendwas, wo du gesagt hast, boah, also dass das jetzt möglich ist, das hat mich wirklich vom Sockel gehauen.
Ich glaube, also an Einzelanwendungen, muss ich gestehen, waren es viel jetzt in jüngster Zeit, alles was Bildgeneratoren angeht und Bewegtbild und Upscaling von Bildern. Das ist wirklich verrückt, was da so passiert ist, einfach in den letzten 2 Jahren, kann man sagen. Und insbesondere im letzten halben, dreiviertel Jahr, das hat eine Qualität angenommen, bei der ich wirklich sage, wow, also das ist verrückt. Ich glaube, vom Handelsaspekt her mal kommend, hat mich wirklich umgehauen, das Thema Dorfladen 2.0 in jüngster Zeit, weil ich sagte, Mensch, wie genial ist es denn durch, ja, ich sage einfach mal, automatisierte Einkaufsmöglichkeiten, etwas zu schaffen, wo Bedarf sonst überhaupt nicht mehr gedeckt wird. Also im ländlichen Raum, ja, im Dorf in Hintertupfingen, wirklich einen Dorfladen hinzustellen, den auch betreiben zu können und da einfach die Möglichkeit, nicht nur für Ältere, sondern auch für Jüngere zu geben, den alltäglichen Bedarf da zu decken und eben nicht 30 Kilometer bis in die nächste Stadt fahren zu müssen. Das hat mich wirklich geflasht und das ist ehrlicherweise nur durch kluge und clevere Automatisierungsstrategien, sowohl was jetzt die Ausstattung der Läden angeht, als auch was Abrechnungsmodalitäten und Co. angeht, fand ich das persönlich am beeindruckendsten, weil es ein echtes Problem gelöst hat, was wirklich griffig ist. Und wenn man wie ich eher aus dem Ländlichen stammt, dann weiß man, was das für positive Konsequenzen einfach für so eine Gemeinschaft hat.
Und du redest jetzt über diese begehbaren Automaten, die man irgendwo hinstellen kann, die dann wie so ein kleiner Supermarkt sind.
Genau. Die sind wie ein kleiner Supermarkt und am Ende ist das wie ein, ja, wie ein begehbarer Automat. Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort dafür, ein gutes Bild. Am Ende ist das einfach ein Dorfladen ohne Personal, bei dem ich auf der einen Seite reingehen kann, mir meine Waren in den Warenkorb legen kann und auf der anderen Seite wieder rausgehe, automatisiert abgerechnet werde und bei dem auch die Befüllung zumindest teilautomatisiert passiert und was wirklich mit minimalstem Personalaufwand, also ich sag mal ein bisschen Nachbestückung, ja, die braucht es noch und ein bisschen Reinigungsarbeiten, aber ansonsten eben ohne Personalaufwand auskommt, das einfach der größte Kostentreiber ist. Ja, das ist unbezahlbar in einem Ladengeschäft irgendwo mit 1000, also Dörfern von 800 bis 1000 Einwohnern da Dinge zu tun. Diese Dorfläden 2.0, so unter dem Begriff kenne ich die, die helfen halt dabei, das zu umschiffen und ja, finde ich beeindruckend.
Ich finde alles, was in diesem Bereich passiert ist, wahnsinnig beeindruckend. Also wenn man mich alleine gefragt hätte vor 5 Jahren, ich hatte auch vor 5 Jahren schon sprachverarbeitende KI benutzt, dann hat man einfach gemerkt, es funktioniert wirklich nur sehr, sehr begrenzt. Und mittlerweile ist es sehr überzeugend. Man kann sich wirklich vorstellen, wie eines der menschlichsten oder der menschlichen Wesenszüge oder menschlichen Eigenheiten zu kommunizieren mit Sprache, so wie wir das tun, dass das einfach ein so praktisches und mächtiges Interface ist und die wir jetzt gerade am Anfang einer Entwicklung stehen, um mit Technik zu verschmelzen, weil wir mit der Technik kommunizieren können, so wie wir das mit Menschen machen, blicken, mit alles wird erkannt. Dahinter steckt natürlich auch ein großes Risiko. Und genau darüber würde ich jetzt gerne nochmal mit dir reden, weil wir müssen natürlich auch uns darüber Gedanken machen, über das Thema Unternehmensführung. Und wie führt man ein Unternehmen dann in die Zukunft? Weil es, ja klar, es ist schön, diese Dinge zu nutzen. Und wer benutzt im beruflichen Kontext dann jetzt ChatGPT? Da gibt es einige Probleme und Fragestellungen, Haftungsfragen. Diese Investitionen müssen sich rechnen. Sie müssen aber auch akzeptiert werden von Kundschaft und Belegschaft. Man geht gleichzeitig auch teilweise sehr, sehr hohe Abhängigkeiten zu Anbietern an. Dann die Frage, wem gibt man welche Daten und sind das nicht irgendwelche Geheimnisse und was kann daraus alles errechnet werden? Und ihr beratet ja genau in diesen Punkten auch. Was sind da deine Ratschläge, die du in der restriktiven Führungskraft mitgibst?
Vielleicht erstmal sich klar zu machen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Hilfstechnologien zurückgreifen werden, ob einem das gefällt oder nicht. Ich habe ein schönes Bild gehabt von einer Führungskraft, in dem Fall von einem großen Einzelhandelskonzern, der dann sagte, wir haben intern ernsthaft Diskussionen geführt, ob wir ChatGPT komplett verbieten oder auch nicht. Und wir haben es dann verboten. Und was ist passiert? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Screenshots gemacht und sind dann auf die Toilette gegangen und haben sich die Texte eben dort produzieren lassen mit dem Privathandy, ohne dass wir da auch nur ansatzweise eine Zugriffsmöglichkeit hatten. Und die Konsequenz war, dass wir uns dann darüber unterhalten haben, was gibt es für rechtssichere Möglichkeiten, um generative KI zu nutzen. Und ein Beispiel jetzt ganz konkret ist, besteht die Möglichkeit, das gleiche Modell, wie es von OpenAI, also unter Chat.OpenAI, also ChatGPT quasi genutzt wird, das GPT-3 und GPT-4 Modell, auch in europäischen Servern von Microsoft gehostet, zu betreiben, mit den entsprechenden Regularien, die man in Europa dazu zu erfüllen hat, und einer entsprechenden auch Zusicherung von Microsoft, dass die Daten dann nicht zum Training des Modells weiter genutzt werden. Und damit ist man schon ein deutliches Stück weiter, was das Thema Rechtssicherheit angeht. Also es gibt die technologischen Möglichkeiten. Etwas, was man aber auch konstatieren muss, ist, dass ich es nicht komplett unreguliert und vor allem nicht einfach der Wildbahn überlassen würde. Also ich glaube, laissez-faire ist auch für die Unternehmen keine gute Idee, weil sich nicht nur gezeigt hat, dass jetzt mal eine abstrakte Datenschutzverletzung oder sowas eintreten könnte. Da könnte man ja sagen, hey, wo kein Kläger, da kein Richter, dann machen das halt. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Und natürlich soll man rechtssicher, also rechtmäßig handeln als Unternehmen, gar keine Frage. Aber das gibt noch was viel Konkreteres. Und zwar wird gerade bei der Gratis-Version von OpenAI's ChatGPT werden die Daten ganz explizit für das Training des Modells genutzt. Das heißt, die Daten, gegebenenfalls auch unternehmensinterner, die da reingepackt werden, wohlgemerkt in der kostenfreien Version, die werden verarbeitet und werden dem Modell gegebenenfalls auch zur Verfügung gestellt und dann werden dann darauf aufbauend neue Antworten generiert. Und es gibt aktuelle Studien, eine aus der vorletzten Woche, die nachgewiesen haben, dass man diese Trainingsdaten rekonstruieren kann. Und zwar öffentlich rekonstruieren kann. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go, logischerweise, für Unternehmerinnen und Unternehmen. Deswegen mein Ratschlag, sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter. Nutzung ja, aber Firmengeheimnisse auf gar keinen Fall und schon gar nicht über die frei zugänglichen Quellen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, was mache ich denn, wenn ich es trotzdem nutzen möchte? Ich hatte vorhin schon einmal Nele AI erwähnt und darüber hinaus gibt es noch mehr Anbieter, die das ermöglichen. Also geben Sie sich die Zeit, nehmen Sie sich die halbe Stunde, gehen Sie auch gern nochmal an die entsprechenden Beraterinnen und Berater, die es dort gibt und fragen Sie einfach nach, wie kann man das jetzt für die eigenen Zwecke rechtssicher einsetzen. Es gibt Möglichkeiten auch außerhalb der ganzen Microsoft-Welt mit Open-Source-Modellen, auch in eigenen Rechenzentren, selbst gehostet, jetzt schon richtig, richtig tolle Dinge zu machen.
GPT for All wäre das Stichwort, nachdem man mal gucken kann. Das läuft tatsächlich sogar auf dem schlanken Fuß, hast du vorhin gemeint. Das läuft tatsächlich auch schon auf einem relativ starken Rechner, kann man das auch schon hosten oder wenigstens benutzen. Ist der Output nicht ganz so gut wie bei einem Modell, das auf einem Riesenserver läuft. Aber die datenschutzrechtlichen Bedenken sind auf jeden Fall damit ausräumbar.
Genau, tatsächlich kommt da auch immer mehr Open-Source-Technologie auf den Markt. Azure AI hat ja ein eigenes Sprachmodell jetzt von etwas kleinerer Größe einmal der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das ist nach unseren Tests auch schon echt gut. Man muss sagen, dass gerade deutsche Sprache und Open Source sich jetzt in den letzten Monaten noch nicht so vertragen hatte, aber das ist deutlich besser geworden. Und die jetzigen Modelle, die jetzt rauskommen, die spezifisch trainiert wurden mit der deutschen Sprache, die sind absolut tauglich. Ja, und die sind Open Source zugänglich. Das kann man selbst hosten, auch im eigenen Unternehmen hosten. Und dann sind die Bedenken auch völlig ausgeräumt. Muss man aber nicht, das muss ich auch deutlich so sagen. Es gibt mittlerweile verschiedenste Player, auch neben der Microsoft, weil wir die so prominent hier nennen, auch eine IBM zum Beispiel, bietet Möglichkeiten, in Europa gehostete Modelle einzubinden. Es gibt natürlich da gibt es viel mediale Präsenz, gerade mit einem LF-Alpha aus Deutschland, gibt es einen entsprechenden Wettbewerber, der noch mit am Markt ist. Also, was ich sagen will, die Nutzung selber ist rechtssicher möglich und man kann das durchaus auch DSGVO-konform tun, aber um zwei Dinge kommt man nicht drum herum. Das erste ist, sich damit beschäftigen, ernsthaft damit zu beschäftigen. Und das zweite ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernsthaft zu sensibilisieren, was den Umgang damit angeht. Und das braucht Fokus und das braucht Aktion und das wird sich nicht von alleine erledigen.
Was meinst du konkret mit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sensibilisieren? Könntest du dann vielleicht so ein paar wirklich sehr, sehr konkrete Sachen mal nennen, die man als Unternehmerin, Unternehmer gern der Belegschaft mitgeben sollte, wenn man eben diese Tools nutzt? Und natürlich angemerkt jetzt schon mal, nicht die kostenlosen, also nicht die Free-Version, weil die kosten am Endeffekt die Daten, also die man preisgibt.
Absolut. Ich kann ja einfach mal einen Einblick geben, wie das letztlich das Jahr sich für uns dargestellt hat, so als Unternehmensberatung. Die Nachricht im letzten Oktober, November, dass jetzt mit ChatGPT was um die Ecke kommt, die hatte mich sehr, ich will nicht sagen kalt erwischt, das nicht, aber es hat mich schon überrascht, wie schnell man dann um die Ecke damit gekommen ist. Und so ab dem Januar kamen ja die ersten größeren Medienberichte auf. Und die Frage, die sich sofort gestellt hat, ist, was machen wir denn jetzt als Beratungshaus mit diesem Thema? Ja, wie gehen wir denn ran? Und wir haben das so gelöst, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal darauf hingewiesen haben, dass da etwas kommt und dass das auch etwas Größeres und auch ehrlicherweise Disruptives ist. Und haben mal so einen kleinen Mini-Crashkurs gegeben. Also um was handelt es sich, was sind so die Hintergründe etc. pp. Das zweite war direkt mal anzuschauen, was macht denn OpenAI mit den Daten? Deswegen kam man auch sehr schnell drauf, dass das zum Nachtraining genutzt wird. Und auch da die Kolleginnen und Kollegen zu sensibilisieren, keine Unternehmensdaten, also von uns, und schon gar keine Kundendaten dort reinzupacken, sondern wenn es darum geht, etwas zu nutzen und zu verproben, das anonymisiert zu machen. Denn das geht ja sehr wohl. Ja, ich kann ja durchaus mir Konzepte erstellen lassen, ich kann durchaus mir Themen beantworten lassen, ich kann sogar Daten auswerten lassen, wenn ich dafür Sorge trage, dass das, was überspielt wird, entsprechend anonymisiert ist. Und das war quasi der erste Schritt, den haben wir auch sehr schnell gemacht. Der zweite Schritt war dann intern bei uns für eigene Zwecke eine Lösung zu implementieren, die dann auf europäische Instanzen und dann später auch auf Open-Source-Modelle zugreifen lässt. Also wir haben da mit Sky, das ist der interne Produktname bei uns, eine Lösung, bei der dann auch nochmal in der Abfrage schon, also sprich im Öffnen, schon nochmal darauf hingewiesen wird, ey, liebe Kollegin, lieber Kollege, bitte denke daran, ne, folgende Daten, und dann auch abgestuft, je nach Modell, nochmal spezifisch der Hinweis gegeben wird. Und die letzte Ausbaustufe, und das ist die größte, die es dann gibt, ist, dass man die Eingaben nochmal vorfiltert. Ja, also sprich, letztlich ein eigengehostetes Sprachmodell nochmal davor packt und sagt, sind das jetzt hier personenbezogene Daten, sind das irgendwie Unternehmensgeheimnisse etc. pp. Da gibt es technologische Möglichkeiten, die Prompts oder die Eingaben an so ein Sprachmodell nochmal vorzusortieren und vorzufiltern und entweder die zu anonymisieren und dann eine Antwort geben zu lassen, das ist eine Möglichkeit, oder aber noch viel stumpfer zurückzuspielen, zu sagen, hier, pass mal auf, das ist jetzt ein personenbezogenes Datum, zumindest glaube ich das, willst du es wirklich absenden? Ja, und dann so eine Prüfschlaufe noch mit einzubauen. Das sind Möglichkeiten, die man unmittelbar und ad hoc hat. Es gibt jetzt immer mehr die Anbieter, die Haftungsgarantien, weil ich glaube, die Haftungsfrage hattest du zwischendurch auch ganz kurz angerissen, die Haftungsgarantien für gerade das Thema Urheberrecht geben. Also ich weiß es, dass Microsoft das für Copilot auf jeden Fall einräumt und dass auch IBM für ihre Modelle das einräumt, sodass am Ende, wenn es zu Urheberrechtsklagen käme, die entstehenden Schadenersatzansprüche entsprechend übernommen werden, und zwar vom Anbieter. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Signal. Also bevor sich so Großkonzerne auf so etwas einlassen, dann sind sie sich schon sehr, sehr sicher, dass ihre Modelle da so entsprechend trainiert und aufbereitet sind, dass da von der Seite wenig bis gar kein Ungemacht wurde.
Falls Sie Fragen zu Digitalmaßnahmen in Ihrem Handelsunternehmen haben, dann buchen Sie jetzt kostenfrei ein Digi-Coaching. Den Link finden Sie in den Shownotes. Die Digi-Coaches unterstützen Sie persönlich bei Fragen zu Förderprogrammen, Webshops, CMS oder eben genau den Fragestellungen, die Sie beschäftigen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Weiter mit der Episode.
Ich glaube, dass das Verweben von Online und stationärem Handel, dass das immer mehr zunehmen wird. Aktuell sind das ja noch so ein bisschen gefühlt als Endkunde zwei verschiedene Welten. Entweder ich bin auf dem Online-Tool oder ich bin vor Ort. Okay, ich kann mir vielleicht Dinge zusammenstellen lassen, die ich dann abhole, aber Hand aufs Herz, das funktioniert auch so aus Endkundensicht meistens eher schlecht als recht. Ich glaube, das wird durchaus ein anderes Einkaufserlebnis, also eher so das Shoppen im Vorbeigehen-Format, das kann ich mir gut vorstellen, dass diese Verschmelzung einfach zunimmt. Das zweite ist, ich glaube, es wird viel mehr in Richtung Interaktivität gehen, auch schon sehr, sehr kurzfristig. Das heißt, nicht mehr statische Produktdisplays oder vielleicht ein Werbefilmchen für ausgewählte Produkte, sondern ich glaube tatsächlich fest daran, dass das Thema Augmented Reality da einen großen Sprung machen wird in den nächsten 5 Jahren, sodass ich mir Informationen zu Produkten unmittelbar auch im Ladengeschäft holen kann und dann das Beste beider Welten verbinde. Ja, auf der einen Seite irgendwie Interaktivität und mehr Hintergrundinformationen, gegebenenfalls sogar Nutzerbewertungen und auf der anderen Seite unmittelbare Verfügbarkeit, die der Versandhandel nicht hat. Das ist nicht instantan. Ja. So, das glaube ich, wird auch kommen. Ein weiterer Punkt ist das Thema Personalisierung, sowohl online als auch offline klassisch. Vielleicht sogar in eine Richtung, das muss man schauen, wie gesellschaftlich akzeptiert das in den nächsten 5 Jahren wird, in Richtung emotionale Personalisierung. Da hatten wir heute noch nicht, also nur am Rande drüber gesprochen. Es ist durchaus denkbar, dass ich neben irgendwie so einem Fragen-Antwort-Spiel auch die Möglichkeit habe, dass schon so ein klein bisschen vorhergesehen wird, in welcher emotionalen Verfassung ich mich gerade befinde und dass dann darauf aufbauend entsprechende Beratungsgespräche bzw. Produktempfehlungen und vielleicht sogar ganze Kombinationspakete angeboten werden. Du hast einen abgespannten Arbeitstag gehabt, dann gibt es eben nicht nur den Badezusatz, sondern da gibt es darüber auch noch die Schlafmaske und vielleicht das Baldrian-Zusatzpräparat, um wohlig schlafen zu können. Also das kann ich mir ernsthaft vorstellen, dass das auch in den nächsten 5 Jahren durchaus an Schwung ergibt. Wo ich mir sicher bin, ist die Frage der Kassensysteme. Das wird sich massiv verändern. Ja, also die, ob nun über RFID oder vergleichbare Technologien, Computer Vision, wie auch immer, das Thema Selbstnutzerkassen, das wird mit Sicherheit weiter ausgebaut werden. Man findet es jetzt schon immer mehr im stationären Einzelhandel, die Möglichkeiten da geschaffen werden. Und ich glaube, das wird irgendwann so preisgünstig, dass das selbst die kleinsten Unternehmen sich leisten können. Ob das in den nächsten 5 Jahren schon der Fall ist, das weiß ich nicht, weil es dann doch wieder mit Hardware verknüpft ist und Hardware nicht ganz so schnell billiger wird, als es bei Software der Fall ist. Aber da bin ich mir recht sicher, dass das in 5 Jahren Bezahlung anders ausschauen wird, als das heutzutage der Fall ist. Und zu guter Letzt, ich glaube, dass wir in 5 Jahren, was jetzt die Hintergrundprozesse angeht, also ob das jetzt irgendwie Supply Chain ist, ob das, keine Ahnung, Auswertung von Kundenbewertungen, Online-Systeme und so weiter ist, dass wir da ganz, ganz, ganz viel Automatisierung erleben werden, bis hin zur automatisierten Verhandlungsführung. Da gibt es jetzt schon erste Ansätze für, also jetzt, wenn es um Lieferantenmanagement geht und Co. Und wir werden ein Stück weit sehen, Automatisierung, so bezeichne ich das sehr, sehr gern. Also Systeme, die einfach ich während meines Arbeitstages mit dazu schalte, die mir über die Schulter schauen und die mir dann von sich aus Automatisierungsvorschläge für mein tagtägliches Tun geben. Da gibt es jetzt schon erste Ansätze für und da bin ich mir sicher, dass wir das in den nächsten 2-3 Jahren in großer Fläche und großer Zahl auch sehen werden. Und das wird unsere, also alle Backoffice-Prozesse und alles, was irgendwie so unterstützend gelagert ist, das wird das massiv verändern.
Ja, der KI-Agent, der an einem selbst lernt, man ist dann selbst das Trainingsmodell, was permanent reagiert und dann Feedback gibt. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das sind sehr, sehr drastische Eingriffe, die du auch teilweise genannt hast, in das Selbstverständnis der Unternehmen, wie sie heute sind, umso besser, wenn sie frühzeitig anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Gerade bei dem Thema Unternehmensführung haben wir gerade gehört, dass es unausweichlich ist, sich mit dem Thema zu befassen, egal in welcher Form man KI oder Automatisierung oder sonst irgendwas einsetzt. Man muss dieses Thema auf der Agenda haben. Felix Brossmann, ich danke dir für das Gespräch.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Marcel, und ich sage einfach mal, bis bald.
Handel digital. Die Digitalisierungskampagne vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Technologieland Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital.
Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feinton, das Studio für Podcast und Corporate Audio.